Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Sensibilisieren, Aufmerksamkeit und Verständnis schaffen für ein Tabuthema. Das war das Anliegen von Cora Bögeholz. Und das ist auch das Bestreben der Sportmedizinerin Christine Kopp. Sie beschäftigt sich an der Tübinger Universität schon seit über 20 Jahren mit Essstörungen im Leistungssport und hat dort ein Kompetenzzentrum mit aufgebaut. Zudem ist die Ärztin im medizinischen Kompetenzteam des Deutschen Leichtathletikverbandes DLV. Von ihr wollte ich wissen, woran erkennt man selbst oder auch als Außenstehender ein gestörtes Essverhalten? Was sind die auffälligsten Alarmsignale?
Die Essstörungen im Leistungssport, entweder sie zeigen sich direkt in der Gewichtsabnahme, in der auffälligen, aber das ist ja dann vielleicht auch schon fortgeschritten. Aber es gibt Anzeichen, also so Voranzeichen, auf die man achten muss. Das ist ein verändertes Essverhalten. Das ist zum Beispiel für die Trainer, wenn die Athleten oder Athletinnen im Trainingslager anfangen zu sagen, ich esse im Zimmer. Also das hört man auch ab und zu mal, dass die plötzlich anfangen, heimlich zu essen. Das ist ja was für Eltern, wo man drauf achten sollte, wenn die Kinder plötzlich da sich so ein bisschen ja, aus der Kontrolle entziehen. Und es gibt natürlich auch Anzeichen wie plötzlich ausbleibende Regelblutung bei Frauen zum Beispiel, wo man dann auf jeden Fall mal gucken muss, ob es schon eine Essstörung ist oder einfach nur ein Energiedefizit, was ja mal dem Ganzen vorangehen kann.
Wenn man diese Anzeichen bemerkt, egal ob jetzt man selber oder das Trainingsumfeld oder das familiäre Umfeld, wie sollte dann wann reagiert werden?
Also ich sage immer direkt. Wir hatten im Lockdown jetzt tatsächlich einige Fälle, wo die Mädchen versucht haben, sich selber zu optimieren, weil sie keinen richtigen Trainingsalltag mehr hatten und versucht haben, über irgendwelche YouTube-Filme oder was auch immer andere Ernährungsformen zu machen. Und da sind zum Teil wirklich im halben Jahr 10 Kilogramm Gewicht verloren worden. Und wenn man da direkt einschreitet, hat man das Glück oder die Hoffnung, dass sich es gar nicht in eine Essstörung entwickelt. Das ist ja immer das, was ich versuche, indem man sehr, sehr frühzeitig agiert und sehr, sehr frühzeitig dem Ganzen einen Riegel vorschiebt.
Kann man das genau definieren, ab wann eine Essstörung tatsächlich eine Erkrankung ist?
Nee, weil das schleichend ist. Ich spreche jetzt nur für den Sport und nicht für die Allgemeinheit. Wir haben eine Essstörung in der Normalbevölkerung, das ist normal. Und diese Zahlen haben wir natürlich auch im Sport, weil das bildet ja auch ein Bild der Allgemeinbevölkerung ab. Aber wir haben natürlich hier die Gefahren, dass in manchen Sportarten ein dünnes Körpergewicht gern gesehen wird. Und dann rutscht man in so ein Energiedefizit, RED-S-Syndrom, relatives Energiedefizit im Sport. Und da muss man letztendlich, da ist der Übergang in eine Essstörung sehr schleichend. Und am besten ist, es gibt gar keinen Übergang, sondern man erwischt es gleich in diesem Energiedefizit, um dann auch eine bessere Therapiemöglichkeit zu haben, weil eine Essstörung an sich ist eine chronische Erkrankung, die schwer zu behandeln ist und wenig Erfolg oft hat, auch in der Therapie.
Gibt es prädestinierte Sportarten, in denen AthletInnen besonders leicht in solche Essstörungen geraten können?
Ja, auch wenn die Sportarten dann die Augen verdrehen, wenn sie wieder aufgeführt werden. Es sind einfach die ästhetischen Sportarten. Also es gibt Sportarten wie die rhythmische Sportgymnastik, wo das Körperbild ja auch mitbewertet wird. Zum Teil muss man sehen, wo ein Körperfettgehalt von 3% normal ist. Also wenn man es jetzt mit Kaliber misst, was bei der normalen Bevölkerung 13, 15, 14% wäre. Also so, dass man die Relation mal sieht. Es gibt das Kunstturnen, wo natürlich auch ein Körpergewicht eher niedrig sein muss. Es gibt Sportarten, wo Gewicht gemacht wird, um in einer Gewichtsklasse starten zu können. Da ist man auch mal gern dabei. Und natürlich Sportarten wie, ich komme aus der Leichtathletik, Langstreckenlauf, Hochsprung, solche Dinge, wo man natürlich vermeintlich mit weniger Gewicht vermeintlich einen besseren Erfolg hat.
Gibt es in diesen Sportarten Parameter, also Kontrollmöglichkeiten, die eingehalten werden müssen? Mir fallen die Skispringer beispielsweise ein mit einem gewissen BMI.
Die Skispringer haben reagiert, da gab es ja diese als Sven Hannawald und so, die haben reagiert und haben ein Mindest-BMI festgesetzt. Das Problem ist immer nur, dieser Mindest-BMI, wir hatten das im DLV auch schon diskutiert, ob wir so ein Mindest-BMI einführen, das bringt aber nichts, wenn das nur Deutschland macht. Sondern das muss dann weltweit passieren, weil sonst haben wir ja wieder verzerrte Wettbewerbsbedingungen, wenn wir ehrlich sind. Aber es wird mehr drauf geachtet. Und jeder Kaderathlet hat ja einmal im Jahr einen Check, wo er machen muss. Das ist vorgegeben, entweder vom Landessportbund oder vom Deutschen Olympischen Sportbund, je nachdem, in welcher Klasse der oder die Athletin startet. Und da wird natürlich auf solche Dinge geachtet wie Körpergewicht, Regelblutung, Ermüdungsfrakturen, häufige Infekte etc. Und dann kann da auch gehandelt werden oder muss auch gehandelt werden.
Das heißt also, wenn AthletInnen beispielsweise sich im Ausland Trainingsgruppen oder Projekten anschließen und damit außerhalb der Kontrolle der nationalen Verbände sind, gäbe es trotzdem Möglichkeiten, da präventiv oder zumindest kontrollierend einzugreifen?
Das war früher tatsächlich ein Problem, weil die haben dann zum Beispiel aus USA oder aus Kanada oder was auch immer, wo sie sich aufgehalten haben, haben die dann irgendwelche medizinischen Atteste geschickt. Und die waren für uns natürlich auch sowohl von Verbandsebene wie auch vom DOSB-Seite gar nicht stimmt es, was da steht und was machen die überhaupt. Die haben oft ganz andere Maßstäbe an die Untersuchungen. Aber seit anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren muss man auch als deutscher Athlet, wenn man im Ausland ist, eine DOSB-lizenzierte Untersuchungsstelle aufsuchen, um sich fit zu schreiben praktisch für den nächsten Wettkampf. Also für ein Jahr gilt es dann. Und das heißt, auch Athleten, die in den USA trainieren, müssen sich einmal im Jahr in irgendeinem lizenzierten Untersuchungszentrum in Deutschland mittlerweile zeigen.
Nun sind ja AthletInnen, die unbedingt starten möchten und sich optimieren möchten, sicherlich auch erfindungsreich und finden möglicherweise Schlupflöcher. Gibt es die?
Ich glaube, es wird schwierig, weil ich mich ja dann selber praktisch konterkarieren muss. Ich bin aber auch im DOSB tätig, das ist ein bisschen schwierig, aber letztendlich ist es schon, dass der DOSB mittlerweile wirklich sehr streng ist und dann die Athleten dann auch mal aufgefordert werden, das auch wirklich zu tun. Und es gibt auch vom IOC, also Internationales Olympische Komitee, gibt es ja auch regelmäßige Statement-Papiere, wo ganz klar zum Gewicht und zu solchen Dingen alle zwei, drei Jahre aktualisiert wird und auch ganz klar mit so einem Ampelsystem gearbeitet wird. Grün, Gelb, Rot. Und daran kann man sich ganz gut halten, auch als Untersuchungszentrum. Und das wird mittlerweile auch in anderen Ländern angewandt. Also USA ist auch mittlerweile strenger als früher und auch Großbritannien, Frankreich, sodass den Athleten oder Athletinnen das ein bisschen schwerer gemacht wird, so da sich so durchzuschummeln. Das ist immer möglich. Also ich lege dafür niemand die Hand ins Feuer, aber es sollte nicht sein, sagen wir mal so.
Also diese Kontrollmöglichkeiten, die Sie da gerade angesprochen haben, sind aus Ihrer Sicht gesprochen deutlich mehr als ein Alibi?
Also wenn ein Athlet oder eine Athletin wirklich ein Problem hat diesbezüglich, und da ist man die letzten drei, vier Jahre deutlich weiter, wie man früher war, ich beobachte das ja schon über 20 Jahre, dann ist wirklich für uns auch als Untersuchungszentrum die Möglichkeit gegeben, so eine Athletin oder einen Athleten auch mal nicht voll gesund zu schreiben. Das heißt, ich setze die auf Gelb oder Orange, wie man sagen will. Und das heißt, der oder die Athlet startet. Das kriegt die Bevölkerung gar nicht mit. Auch die Presse bekommt es nicht mit, ganz bewusst. Und die hat aber Vorgaben, was sie zu tun hat. Also sei es jetzt regelmäßig an Ernährungsberatungen teilnehmen, regelmäßig Psychotherapie zu machen, regelmäßig sich beim Frauenarzt vorzustellen, je nachdem, was die Ausprägung im Moment von ihrer Erkrankung ist. Und dann kann man so einen Athlet dann schon auch mal ein bisschen an der langen Leine unter Beobachtung natürlich lassen. Aber es gibt ganz, ganz klare Ausschlusskriterien. Das heißt, eine festgestellte Essstörung oder Störungen am Herzen, die haben ja manchmal dann auch so eine Bradykardie, also einen verlangsamten Herzschlag. Ich hatte Athletinnen oder habe jetzt die Woche erst eine Anfrage gekriegt aus Berlin, die hatten einen Ruhepuls von 29 und dann wird es auch besorgniserregend und dann muss man natürlich so jemanden dann ganz klar aussperren.
Haben denn die Athletinnen Ihrer Erfahrung nach oder auch alle anderen Beteiligten wie die Familie, das Trainingsumfeld überhaupt ein objektives Urteilsvermögen oder sind sie selbst zu sehr Beteiligte, die nicht genau hinsehen können oder vielleicht auch nicht hinsehen wollen?
Das ist eine Mischung aus allem. Das ist tatsächlich eine Mischung aus allem. Wir haben natürlich die überehrgeizigen Eltern, die stolz sind, wenn der Sohn, die Tochter irgendwo was erreicht und die vielleicht sich auch in falschen Medien informieren und tatsächlich vielleicht noch dieses Old Fashion haben, ein Kilogramm leichter macht dich eine Sekunde schneller als Beispiel jetzt, die dann natürlich auch alles tun, um die Tochter oder den Sohn weiterzubringen. Wir haben noch Trainer, die vielleicht nicht die Ausbildung haben, wobei die jungen Trainer, und das merke ich im Alltag, viel besser ausgebildet sind diesbezüglich und auch den Mut haben vielleicht, frühzeitig zu reagieren und sich dann wirklich Hilfe zu holen und auch verstanden haben, dass wenn man im Team arbeitet, das heißt der Trainer, die Eltern, die Athletin, das Management, die ganzen Arztgruppen, die mit involviert sind, das bin ja nicht nur ich bin kein Psychologe, ich bin kein Orthopäde, sondern die ganzen Disziplinen, die damit sind und je früher und je intensiver man arbeitet, umso schneller geht es so einem Athlet wieder besser und dann kann er ja wieder performen, wie es so heißt, dann ist es ja nicht gesagt, dass jeder, der eine Essstörung oder ein Energiedefizit hat, für immer aus dem Sport draußen ist. Gar nicht. Das will man ja nicht. Man will nur, dass er gesund den Sport betreibt.
Sie haben ja an der Universität in Tübingen ein komplettes Netzwerk aufgebaut für LeistungsathletInnen, um ihnen quasi den Weg zurück wieder in den Leistungssport zu ermöglichen, wenn sie erkrankt sind. Welche Hilfsmöglichkeiten, welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn überhaupt?
Naja, bei jedem prägt sich es anders aus. Nehmen wir jetzt mal ein typisches Beispiel. Ich habe eine dünne Athletin, hauptsächlich sind es leider die Mädchen, 10 zu 1, ist 18 Jahre alt, hatte noch nie ihre Regelblutung und hat jetzt schon die zweite Schenkelhalsfraktur als Überlastungsfraktur. Das haben wir öfter mal gehabt. Diese Athletin muss natürlich durchgecheckt werden. Die geht dann in dem Fall, weil sie über 18 ist, von mir aus direkt und deshalb zeitnah in die Psychosomatik, wo es ein ausgebildetes Kompetenzzentrum für Essstörungen gibt. Und dann brauche ich ja erstmal diese Expertise, um festzustellen, liegt da schon eine Essstörung vor oder ist es eine beginnende, wo wir vielleicht noch ein bisschen entspannter vorgehen können. Und dann haben wir die Ernährungsberatung am Olympiastützpunkt, wo der Athletin erstmal gezeigt wird, wie viel Energie braucht sie denn überhaupt und wann ist es sinnvoll zu essen und wann esse ich was. Es gibt ja schon Momente am Tag, wo Essen mehr bringt wie am anderen Moment. Also da gibt es dann gezielte Beratungen. Dann haben wir die Gynäkologie, die ganz klar schauen, was liegt vor an Hormonstörungen, damit man gezielt behandelt und nicht, wie man früher gemacht hat, man gibt den Mädchen die an die Babypille, dann haben sie zwar eine Abbruchblutung und jeder denkt, es ist gut, aber es ist ja nur eine Schummelei. Und so guckt man wirklich, dass die da gesund rausgehen. Wenn sie so viele Ermüdungsfrakturen haben, macht man auch eine Knochendichte-Messung, bespricht sich dann mit dem Osteologen. Das ist ja ganz schwierig, weil normalerweise ist eine Osteoporose ja eine Erkrankung der alten Frauen und nicht der jungen Frauen. Und es gibt an sich medikamentös nur Off-Label-Use-Medikamente. Und da muss man natürlich gucken, dass man vielleicht es so schafft, dass die haben ja noch ein bisschen Zeit, ihre Knochendichte wieder zu erhöhen, dass die das von sich aus schaffen, einfach durch Gewichtszunahme und Normalisierung der Hormonhaushalte.
Diese Off-Label-Medikamente, von denen Sie gerade gesprochen haben, die sind also noch nicht zugelassen?
Oder zumindest ja, die sind nicht für das Alter nicht zugelassen. Das ist halt schwierig. So jemand, also tue ich mir dann schon schwer, so jemand zu medikamentieren. Also muss ich ganz klar sagen, das finde ich schwierig.
Nun sind es ja Leistungssportler und Leistungssportlerinnen, die dann von diesem Netzwerk möglicherweise aufgefangen werden können. Wie ist es aber dann mit Sportlerinnen und Sportlern, die auf diesem Level noch gar nicht trainieren oder noch gar nicht angekommen sind? Welche Möglichkeiten haben die beispielsweise für Therapie und Behandlung? Gibt es genug Anlaufstellen für die auch beispielsweise?
Schwierig. Also bei uns im Kreis Tübingen kommen natürlich auch normale Sportler. Das ist für uns jetzt nicht nur für die Leistungssportler, sondern unsere Ambulanz ist für alle offen, die damit ein Problem haben. Wichtig. Also ich weiß ja, bei mir hat es 3 Jahre gedauert, bis ich überhaupt ein Netzwerk hatte, was stabil war und musste da auch viele Brücken schlagen und es war wirklich anstrengend, bis wir das zusammen hatten und wir treffen uns auch regelmäßig, besprechen fällt, es muss eine gewisse Qualität haben und das ist tatsächlich schwierig. Es gibt aber als Anlaufstelle immer den Hausarzt, immer mal den Kinderarzt, der sicher dann vor Ort auch weiß, ob es Selbsthilfegruppen gibt, ob es irgendwelche Netzwerke gibt.
Therapieplätze sind schwer zu bekommen.
Ganz schwierig, ja.
Was passiert?
Wartet man da echt fast ein Jahr auf einen Therapieplatz.
Was passiert denn, wenn nicht adäquat reagiert wird? Welche Folgeerkrankungen gibt es schlimmstenfalls?
Das kann von Herzrhythmusstörungen übergehen, das kann Osteoporose, also Knochenveränderungen haben, das kann eine Chronifizierung der Essstörung sein, wo man sein Leben lang praktisch eine chronische Erkrankung hat und man weiß bei der Anorexia, das ist mit einer der chronischen Erkrankungen mit der höchsten Letalität einfach am Ende dann.
Welche Essstörungen gibt es denn noch neben der Magersucht beispielsweise im Leistungssport?
Im Sport gibt es natürlich die Bulimie und die Orthorexie. Also die Orthorexie, dass man zu gesund ist, dass man also so völlig verkrampft ist in ich esse nur noch gesund und das erleben wir tatsächlich auch manchmal. Die ist dann relativ leicht zu behandeln. Da hat man auch bis auf das, dass man die mal normalisieren muss in ihrem Essverhalten, ist es kein Problem. Aber gerade zum Beispiel die Bulimie erkennt man oft viel schwieriger, weil da natürlich das Gewicht normal ist, oft die Regelblutung bleibt. Und die Athleten oder Athletinnen das lang verheimlichen können.
Sie haben ja gerade gesagt, 20 Jahre lang sind Sie schon in diesem Themenfeld tätig. Haben Sie in diesen 2 Dekaden Veränderungen beobachtet?
Also ich hatte jetzt, wenn wir mal den Lockdown weglassen, also ich hatte im Lockdown tatsächlich viele junge Mädchen, die in so eine Energiedefizit reingerutscht sind. Das war überdimensional hoch, die aber auch nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder raus waren. Also das war ganz gut, das ging schnell rein und schnell wieder raus. Aber bei den Sportarten, die ich so überblicke über die 20 Jahre, ist es eigentlich gleich geblieben. Nur, dass man heute darüber spricht und das Ganze anspricht und auch die Verbände gerade in so ästhetischen Sportarten von sich aus auch mal auf einen zukommen und sagen, wir haben da ein Problem, unsere Athleten sind immer krank, die haben Ermüdungsfrakturen, wir können nicht mal bei WMs mehr starten und wir dann zum Teil richtige Taskforce bilden, wo wir im Team mal 1-2 Jahre zusammenarbeiten, mit Erfolg dann auch. Und ich denke, das ist auch der Weg, der gängige Weg, wie es gehen sollte.
Da hat also schon eine Sensibilisierung stattgefunden, sagen Sie. Gibt es noch andere Projekte oder Hilfsmöglichkeiten, wie Verbände, Vereine beispielsweise auch präventiv agieren könnten?
Aufklärung. Also ich weiß, dass der WLV, ich bin halt jetzt hier in Baden-Württemberg, der macht im Leichtathletikverband schon im relativ frühen Dekader Ernährungsschulungen. Also da gehe ich hin in so ein Wochenend-Trainingslager, wo die sind, und erzähle erstmal, was ist richtig Ernährung. Da erzähle ich auch mal, dass man so Nahrungsergänzungsmittel vielleicht gar nicht so braucht, wann esse ich. Und erzähle schon ganz früh, und das ist genau die vulnerable Gruppe der 14- bis 16-Jährigen, was heißt ein Energiedefizit? Warum ist es nicht gut? Wie kann es sich äußern? Und ich habe das Gefühl, dass diese recht frühe Schulung, wo dann auch die Trainer sitzen, da schon einiges mitgebracht hat. Man merkt ja die Früchte immer erst ein paar Jahre später. Und ich habe den Eindruck, dass das schon hilft, weil die jungen Athleten und Athletinnen dann auch eine Ansprechpartnerin haben. Und das merke ich, dass ich oft 3-4 Jahre später erst eine E-Mail kriege von jemandem, der das damals gehört hat und jetzt merkt, er hat ein Problem. Und dann kann man schnell handeln.
Die Tübinger Sportmedizinerin Christine Kopp war das zu Essstörungen im Leistungssport. Das Interview findet sich in einer längeren Version mit weiteren Aspekten, auch zu helfenden Netzwerken, in unserer Audiothek und auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Dort haben wir auch weitere Informationen und Kontakte zum Tübinger Kompetenzzentrum aufgeführt.